Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Am Anfang eines neuen Jahres, speziell im ersten Gottesdienst des neuen Jahres, stelle ich mir natürlich die Frage, was bringt mir der neue Abschnitt? Wie komme ich durch? Wo gehe ich hin? Was wird aus mir? Was für eine Zukunft wartet auf mich, wenn ich um die nächste Straßenecke biege, also sprich die nächste Entscheidung treffe? Aber schon diese Frage ist eine Verkürzung. Natürlich geht es auch darum, wie wir durchkommen, aber es geht auch um die Frage, für wen soll ich denn da sein? Für wen möchtest du mich zu einem Segen machen, zu einer Hilfe, zu einer Stütze? Oder vielleicht hier und da auch mal zu einer hilfreichen Korrektur. Und in welche Gemeinschaft sollte ich mich denn hineinbegeben und welche Rolle sollte ich in dieser Gemeinschaft spielen? Das ist also ein etwas weiterer Blick, als nur die persönliche Befindlichkeit zu betrachten, die auch einen Platz hat, aber nicht den alleinigen. Es braucht immer den ganzen Blick auf den ganzen Weg. Und da habe ich mir so gedacht, da gibt es doch nichts Besseres als einen vorgegebenen Predigtext, der darüber etwas sagt. Den hat keiner sich rausgesucht, den dürfen wir ganz frisch von der Agenda weghören. Also, ich lese Josua Kapitel 1, gleich die ersten Verse. Den meisten sind die wohl vertraut, aber besonders bei den vertrauten Texten lohnt es sich, nochmal genau hinzuhören. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das erste Stichwort, das uns hier anlächelt, lautet Generationswechsel. Es ist also eine Situation im Gottesvolk eingetreten, wo es eine Art Staffelstabübergabe gibt. Es kann also sein, dass wir in ein Jahr gehen, wo viele Generationswechsel stattfinden. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Manche von euch, die werden ja direkt eine neue Arbeit, einen neuen Dienst übernehmen in einer Gemeinde. Und da war vorher jemand da. So, und jetzt kommst du an die Stelle, wo es vorher auch schon jemanden gegeben hat, der gearbeitet hat. Und da ist doch die Frage im Raum, wie man einen solchen Generationswechsel geistlich vollzieht. Wie kommt man auf eine gesunde Art in Leiterschaft? Also, da gibt es ein paar Dinge, die man einfach mal kurz erwähnen kann. Zum ersten Mal war Josua der Knecht Moses. Das heißt, er hat sich erstmal untergeordnet und hat sich was sagen lassen. Nur wer sich etwas sagen lässt, kann morgen ein Leiter sein. Leiterschaft ist keine Veranstaltung zum Aufpumpen der eigenen Befindlichkeiten, sondern es fängt immer damit an, dass ich mich erstmal in eine Gegebenheit einfüge, dass ich erstmal gucke, was ist denn hier mein Platz. Das Zweite, als Mose dann nicht mehr da war, bekam jetzt Josua nicht einen völlig neuen Auftrag. So nach dem Motto, mit mir beginnt jetzt die Geschichte Israels irgendwie neu. Ich läute hier den großen neuen Anfang ein. Mit mir kommt die Veränderung. Sondern es war so, dass er sozusagen eine Verheißung übergeben bekam, die es vorher schon gab. Dass er in einen Auftrag hineintrat, den es vorher schon gab. Und dass er jetzt auf Gott hören sollte, wie der schon vorhandene Auftrag sich erfüllt. Das ist eine völlig andere Denkweise. Es gibt nämlich eine Einheit der Gemeinde durch die Zeiten hindurch. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie eine nette Vorstellung, sondern Gott redet nicht immer Neues, sondern er möchte, dass an dem, was er schon ausgesprochen hat, an Verheißungen angeknüpft wird. Dass wir gucken, wo ist die Wurzelberufung einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, in die ich hineingenommen werde und die ich beachten sollte. Und von dort aus ergibt sich der Weg. Josua musste etwas tun, das Mose nie getan hat. Er musste in ein fremdes Land und das sollte das erobern und sollte das austeilen. Das war schon eine neue Tätigkeit, aber sie entsprach der Berufung, die es vor ihm schon gab. Es gab eine Linie. Also wer in eine neue Aufgabe hineintritt, wer ein neues Amt übernimmt, eine neue Tätigkeit, sollte darauf achten, was hat Gott vor mir zu dieser Gemeinschaft gesagt? Welche Verheißungen gibt es dort schon, in die ich hineintrete und an denen ich mitarbeite? Das ist nicht unwichtig, weil wir sonst die Längendimensionen aus den Augen verlieren. Ich habe mal einen Dozenten gehabt in meiner Ausbildung, der hatte es der ist orthodox geworden. Der war erst Evangelikaler, hat Gemeinde gegründet und dann ist er in die orthodoxe Kirche eingetreten. Da haben alle gedacht, wie geht denn sowas? Weil sich ja nun die Evangelikalen so für die Speerspitze hielten, haben sich gefragt, was macht denn der in der orthodoxen Kirche? Und da hat er Folgendes gesagt. Ich sage das nur mal als ein Zeugnis. Es ist eine persönliche Wegführung, die kann man jetzt nicht vervielfältigen. Aber er sagte, wissen Sie, ich habe es satt, in einer Gemeinde zu sein, wo mit jeder Bestellung eines Pastors immer was Neues beginnt. Es gibt keine Kontinuität. Es gibt keinen größeren Zusammenhang und ich erfinde sozusagen die Räder immer neu. Das ist mir so ein Schmerz, das halte ich nicht länger aus. Ich brauche die Kontinuität der Heilsgeschichte und auch des gemeinsamen Weges, dass also Vertrautes, Gegebenes und Neues sozusagen in eine Einheit kommen. Und damit spricht er einen Schwachpunkt an. Es ist nicht der Kongress und da eine Gemeindegründungsinitiative, wo alles neu werden muss, sondern ich muss mich fragen, wie kann ein Impuls Gottes, den er heute gibt, hineingenommen werden in den Weg, den wir schon haben. Und das ist die gesündeste Perspektive für einen Gemeindeaufbau. Also, Josua wurde hineingerufen unter eine Verheißung, die einem anderen gegeben wurde, in die er aber durch die Nachfolge hineintrat. Und das ist ein geistlicher Generationswechsel. Die Aufgabe, die dann zu tun war, war durchaus eine neue, die jetzt in der Vergangenheit so nicht stattfinden konnte, aus verschiedenen Gründen. Aber die Berufung und die Verheißung waren gegeben. Also, das gilt dann aber nicht nur für die eigene Gemeinde. Ich will das mal so aufklingen lassen, sondern es gilt auch für die Gemeinden am Ort, mit denen ich verbunden bin. Da hat jede eine Beauftragung. Und wir kommen dann am besten voran, wenn ich diese Beauftragung auch der anderen Gemeinde respektiere und achte. Und da, wo ich kann, sie unterstütze. Ich brauche also einen Blick nicht nur für den eigenen Laden, sondern auch für die Gemeinschaft am Ort. Und wenn das geschenkt wird, kommen wir weiter und haben wir eine größere Ernte zu erwarten, als wenn jeder für sich streitet und der Meinung ist, der größte Vorteil, der sollte bei mir sein. Also das ist ein Generationswechsel in einer geistlichen Perspektive. Und jetzt bekommt Josua einen dreifachen Auftrag. Es ist also wie eine Schnur, die aus drei kleineren Schnüren besteht und sozusagen eine eigene Festigkeit hat. Ein dreifacher Auftrag. Erstens die öffentliche Austeilung des Landes. Zweitens die persönliche Bindung an das Wort, an die Tora. Und drittens die göttliche Aufforderung zum Glauben. Und ich möchte zu allen drei Schritten mal kurz was sagen. Ich habe hier noch so ein paar Streichhölzer. Wer nicht durchhält, kann sich gerne was abholen hier. Also, es ist erstens die öffentliche Austeilung des Landes. Warum ist das Land so wichtig für Israel? Also erstmal gehört die Landgabe zur Bekehrung. Die Bekehrung Israels bestand aus drei Teilen. Die Erlösung aus der Sklaverei, die Gabe des Gesetzes, der Tora und drittens die Gabe des Landes. Diese drei Dinge machen Israels Bekehrung aus. Und jetzt fehlte der dritte Teil. Es fehlte das Land. Könnte man fragen, ja, warum war das Land so wichtig? Nun, das Land, die Gabe des Landes gab Israel, die ja nichts besaßen, erstmal überhaupt eine Heimat. Und das Land war der Offenbarungsraum Gottes für alle Völker. Dieses Land hatte Gott Abraham versprochen. Und er hatte ihm gesagt, dass dieser Segen, den er Abraham gibt, eine Ausstrahlung hat auf alle. Also sollte jetzt dieses Land in Besitz genommen werden, von dem gesagt wird, dass es Gott gehört. Das ist übrigens bis heute so. Wir haben ja im Nahen und Mittleren Osten allerhand Bewegungen. Aber das heilige Land gehört Gott und das teilt er aus, wie er es will und nicht wie andere es wollen. Und gleichzeitig ist dieser Offenbarungsraum ein Zugangsraum für die Völker hin zu Gott. Deswegen wurde der Tempel als Bethaus für alle Völker bezeichnet. Alle sollten von dem, was Gott in Israel tut, einen Segen bekommen. Deswegen musste das Volk Israel dieses Land bekommen. Und die Tora konnte in all ihren Bestimmungen nur im eigenen heiligen Land gelebt werden, nicht in der Fremde. Also brauchten sie das Land. So, das Land gehört Gott und nicht Israel, aber er teilt es an sein Volk aus. Im neuen Bund wird ja das Land, also auch die Gabe des Landes weiter offenbart. Und da wird klar, es geht nicht nur um ein irdisches Land, sondern das Land, auf das wir zugehen, ist die Ewigkeit bei Gott. Das ist das verheißene Land, zu dem wir berufen sind, wo wir eine Mitgliedschaft, eine Bürgerschaft haben. Und auf dieses Land hin soll unser Leben ausgerichtet sein. Und da wird gesagt, achte darauf, dass du dich nicht nur in den irdischen Belangen verlierst, sondern dass du auf dem Weg zu diesem Lande bleibst, in allem, was du entscheidest und tust. Und drittens gibt es geistliche Landnamen. Das heißt, geistlicher Dienst bedeutet immer, ich bin in einer Auseinandersetzung mit der finsteren Welt. Da werden Menschen festgehalten, damit sie sich möglichst nicht bekehren. Und es möchte eine geistliche Landnahme gegeben werden, dass Leute frei werden für das Evangelium, dass die Decke über ihrem Herzen weggezogen wird und sie den Lichtglanz des Evangeliums sehen können. Das sind geistliche Landnamen, die aber prinzipiell nach den anderen Landnamen funktionieren. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, ein neuer Dienst, den du antrittst, eine neue Aufgabe, die auf dich zukommt, eine neue Berufung, die beginnt, sich zu verwirklichen, hat immer auch etwas mit einer geistlichen Landnahme zu tun. Es soll das Reich Gottes vorangebracht werden. Was heißt das praktisch? Das heißt praktisch, dass die, die dabei sind, den Glauben wieder wegzulegen, vielleicht durch deinen seelsorgerlichen Dienst neu gewonnen werden. Hab bitte einen Blick auf die, wo der Glaube schwach wird. Dass diejenigen, die, sag ich mal, noch gar nicht bei Jesus sind, wo gerade eine Offenheit entsteht, dass die Phase der Offenheit nicht verpasst wird. Es gibt offene Türen, die du nicht öffnest, die Gott öffnet, wo es darauf ankommt, dass dein Dienst zur richtigen Zeit stattfindet. Wir hatten eigentlich den Apostel Paulus bekehrt. Welche Missionsorganisation? Da fällt mir keine ein. Da hat Gott selber gehandelt. Aber irgendwann wurde der Hananias ins Boot geholt. Nicht wahr? Und der wusste noch gar nicht von seinem Glück. Der wusste aber, dass der Saulus Leute wie ihn sucht. Verstehst du? Um sie in den Knast zu bringen und zu schlagen und aus dem Verkehr zu ziehen. Und da sagt dann der Vater im Himmel, pass mal auf, du kennst doch den Saulus. Da gehst du mal hin. Geh mal freiwillig zu dem hin. Geh mal in den sein Büro und sag mal, du bist auch hier und du hast da eine Aufgabe. Na, der hat sich bedankt, du. Aber das war jetzt die Stunde des Glaubens, wo er in eine Gefährdung hinein musste und wo es darauf ankam, Gott und seinem Reden mehr zu vertrauen als den Ereignissen, die er in seiner Logik vor Augen hatte. Es ist immer so, dass die Führungen Gottes unsere Logik nicht immer bedienen. Also Landnahmen bedeutet, ich achte darauf, wo im Reich Gottes etwas gestärkt, etwas ermuntert, etwas gewonnen, etwas überwunden oder etwas, ich sage mal, neu mit einer Perspektive versehen werden soll. Und wo ist mein Beitrag in dieser Sache? Was kann ich tun? Das ist die Blickrichtung. Zweitens, die persönliche Bindung an das Wort. So ein Leiter wie Josua, der hat ja miterlebt, was sie mit Mose gemacht haben. Den haben sie ja rund gemacht. Also wir denken, ach der Mose. Und dann war der so groß da und hat das Volk geführt. Der hatte so einen Stress an der Backe. Wie oft haben die gejammert, haben die sich aufgelehnt, haben die sich beschwert. Und er war immer noch der Leiter und ist nicht abgehauen, hat es nicht zurückgegeben. Und da wusste natürlich der liebe Josua, was auf ihn zukommt, was er für Leute jetzt unter sich hat. Die werden mit ihm nichts anderes machen als mit Mose. Und da brauchte er einen Halt. Wenn wir eine Aufgabe übernehmen, wenn wir Verantwortung übernehmen für andere Leute, brauchen wir eine Erdung, einen Halt. Ich muss mich irgendwo anbinden. Und da sagt nun der Vater im Himmel zu Josua: Binde dich an die Tora, die ich Mose gegeben habe. Lass dieses Wort nicht von deinem Herzen kommen. Also lass keinen Abstand zur Heiligen Schrift zu in deinem Leben. Achte darauf, dass du mein Wort liest, Tag und Nacht. Also im Orient sind Tag und Nacht so relativ. Da gibt es andere Tageszeiten als bei uns hier. Es ist jetzt im Grunde gemeint, mache es regelmäßig. Bleib an dem Wort Gottes dran. Weil du sonst nicht angebunden bist. Du hast nicht die Kräfte, du hast nicht die Weisheit, du hast nicht das Licht und du hast nicht die Orientierung, die du brauchst, um unter Spannungen richtige und gute Entscheidungen zu treffen. Es kommen Spannungen im Leben auf. Es kommen Spannungen im Dienst auf, in Fragestellungen deiner Person. Da brauchst du einen Halt. Da brauchst du eine Anbindung. So, dieser Umgang mit Gottes Wort erscheint wo wieder in der Bibel? In Psalm 1. Fast exakt dieselben Worte, wo gesagt wird, binde dein Leben an Gott und die ganzen Psalmen, die dann stehen, die da gesungen und rezitiert werden sollen, sind ein Weg, dass das Innere an Gottes Wort gebunden bleibt. In diese Psalmen darf ich mein ganzes Elend reinlegen. Da darf ich meinen ganzen Unglauben reinlegen. Da darf ich mit Gott offen reden. Aber ich rede mit ihm und nicht nur über ihn. Ich rede mit ihm. Und dadurch wird mein Leben geerdet und gebunden an Gott. Ich brauche eine Beziehung zu Gottes Wort. So. Und Jesus hat über dieselbe Tora gesagt, dass nicht ein Häkchen von ihr unerfüllt bleibt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen festhalten. So wie mache ich das? Ich würde erst mal sagen, dass es gut wäre, dass wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, vielleicht durch ein Wort Gottes, das du gestern gezogen hast, oder durch ein Bibelwort, das du schon von anderen Quellen her bekommen hast, dass du diese Worte regelmäßig rezitierst. Schreib dir die auf den Zettel und du kannst die Worte Gottes nur festhalten, indem du sie auch mal als ein Bekenntnis über deinem eigenen Leben aussprichst. So mache ich mich fest. So sage ich, meine Gefühle sagen zwar was ganz anderes, aber ich glaube deinem Wort. So mache ich mich fest an Gottes Wort. Ich muss das bekennen, ich muss das aussprechen. Ich muss das sozusagen ins Leben hineinholen, was Gott mir gesagt hat. So, und dann ist der Glaube nicht etwas, das ich hervorbringen muss, sondern die Bibel sagt, unter dem Konsum des göttlichen Wortes und der Mithilfe des Heiligen Geistes entsteht Glaube. Das ist ein göttliches Handeln an mir. Es ist keine eigene Anstrengung, sondern da kommt etwas zur Geburt, das ich dringend brauche. Und da bin ich beim dritten Punkt, die göttliche Aufforderung zum Glauben. Es ist doch interessant, dass hier steht, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Da steht nicht, pass mal auf, es wäre schön, unter Abwägung von Plus und Minus, wenn du am Ende auch noch getrost sein könntest. Sondern hier steht, ich möchte von dir als einem Leiter, dass du im Glauben vorangehst. Denn eine Gemeinde ist in der Regel so gläubig, wie ihre Leiterschaft gläubig ist. Und sie ist so ungläubig, wie ihre Leiterschaft ungläubig ist. In dem Moment, wo ich Verantwortung übernehme, habe ich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ich habe eine Stellung, die andere ermutigen soll, auch im Glauben mitzugehen. Was ist nun Glaube? Glaube bedeutet, dass ich mit dem Handeln Gottes in einer menschlich unübersichtlichen und unklaren Situation rechne. Für Josua hieß das, wir haben eigentlich keine eigene Kraft, wenn wir das Land einnehmen sollen, brauchen wir Wunder. Da gab es das Wunder von Jericho mit den Mauern, da gab es andere Wunder. Und jedes Mal, wenn sie abwichen, reichten kleine Gegner, um sie zu schlagen. Und nur wenn sie in dieser Verbindung mit Gott über sein Wort blieben, hatten sie Vollmacht. Das heißt, die Vollmacht ist nicht zuerst eine Frage der eigenen Befähigung, sondern der Anbindung. Woran bin ich gebunden? Woraus zehre ich meine Kräfte? Und da spielt dann der Glaube eine Rolle. Verzagt sein heißt, wir gehen nicht los. Wir halten am bisherigen fest. Lass dir nicht grauen. Das war das Problem des Petrus, den wir hier vorne auf dem Altarbild sehen, als er schon die ersten Schritte auf dem Wasser ging. Er hat auf die falsche Karte gesetzt. Er sah auf die Wellen. Er sah auf die Schwierigkeiten. Ließ sich von den Schwierigkeiten mehr beeindrucken als von dem Christus, der ganz dicht neben diesen Schwierigkeiten auch noch auf dem Wasser war. Aber er sah an ihm vorbei. Er sah an Christus vorbei. Er sah auf die Wellen. Und deswegen ist er abgesoffen. Der Herr war zwar da und hat ihn aufgefangen. Das macht er auch mit dir und mit mir. Er fängt uns auf. Er lässt uns nicht einfach hängen. Aber er möchte darüber hinaus, dass wir nicht auf die Schwierigkeiten sehen und uns nur von den Schwierigkeiten beeindrucken lassen, sondern dass der Blick auf ihn geht. Und dann werden auch die Wunder Gottes zur Geburt kommen. Jesus, was möchtest du tun? Worin kann ich eine feste Gewissheit über dein Handeln haben? In dieser Aufgabe, in der ich stehe. Ich nehme mich ganz zurück und ich achte auf dein Tun. In Hebräer 13, Vers 5 wird einer dieser Verse hier in Josua 1, Vers 7 zitiert. Da geht es darum, dass wir in finanziellen Angelegenheiten Gott vertrauen sollen, dass er uns durchbringt. Ich möchte euch mal um eines bitten. Ich weiß, dass es schön ist, eine feste Stelle und ein gutes Einkommen und ein noch besseres Auskommen zu haben. Ich wünsche euch das allen. Aber es kann auch mal sein, dass Gott dich in eine Richtung führt, wo du kein gesichertes Gehalt hast. Wo auch die Einkünfte ein Akt des Glaubens sind, dass du versorgt wirst. Es kann solche Dienste geben. dann habe ich nur die Bitte, wenn Gott so etwas von dir möchte, dann glaub ihm bitte auch, dass er einen Elia von einer Witwe versorgen lassen konnte, die selber nichts mehr hatte. Dass es also Wege gibt, dich durchzubringen. Und dieser Glaube, der dann gelebt wird, ist ein Glaube, der viele ermutigt. Es braucht Glaubensschritte, wo der Leiter der Erste ist, der ins Wasser geht und nicht der Letzte. Also das war ganz wichtig. Lass dir nicht grauen. Die Sache mit dem Heiligen Land gab es ja schon mal, ein paar Jahrzehnte vorher. Da war die Mehrheit entsetzt über die Riesen und die Schwierigkeiten, die man da hat. Und sie wollten alle nicht über den Acker. Die wollten alle nicht über den Jordan. Eine Mehrheit sagt, das schaffen wir nicht. Und Josua und Kaleb waren die einzigen, die dagegen gesprochen haben, konnten sich damals nicht durchsetzen. Und jetzt wurde Josua Leiter. Und da wird ihm gesagt, jetzt stehst du wieder an derselben Stelle wie vor 40 Jahren. Jetzt bitte ich dich, setze ganz auf den Glauben. Setze ganz auf das Wort, das dir anvertraut ist. Hab deine Wurzel in der Bibel. Tritt ein in die Verheißungen der Generation vor dir, aber habe festen Glauben. Wenn ich also die ersten beiden Schritte gehe, dann habe ich auch eine Basis für den Glauben. Ich selber bin immer mal herausgefordert gewesen, solche Schritte zu gehen, auch in finanziellen Dingen Gott zu vertrauen. Ich hatte mal eine Arbeit übernommen, das war nur ein Halbtagsgehalt. Da sagt die Frau auf dem Sozialamt von mir, wo Herr Ring, wovon wollen Sie denn leben? Und ich bin sonst nicht verlegen, oder kriege ich kein Wort raus. Aber ich wusste, Gott versorgt mich und er hat das getan. Wir waren im Ausland und hatten steigende Schulkosten. So viele Spender konnte ich gar nicht generieren, wie die Schulkosten stiegen. Das wurde jedes Jahr höher. Jetzt hatte ich eine Aufgabe, zu vertrauen, dass das, was ich ausgeben muss, reinkommt. Und ich sage euch, diese Zeiten sind, während du sie erlebst und danach, die glücklichsten, die es gibt. Weil du aus der offenen Hand Gottes leben darfst. Und weil er nie nur die Gaben gibt, sondern weil er zur Gabe auch den Segen gibt, der am Glauben hängt. Ich sage nicht, dass ein volles Gehalt nun jetzt etwas wäre, was wir nicht auch schätzen sollten. Das sollen wir auch dankbar annehmen. Aber dann kann ich fragen, wen, der in einem anderen Glauben stehen muss, kann ich mit meinem festen Gehalt unterstützen? Es gibt Brüder und Schwestern, die wirklich mit ganz wenig auskommen. Und da brauchst du nur mal in manchen Orten um die Ecke zu kommen. Da gibt es eine kleine Gemeinde an der nächsten Straßenecke, wo der Pastor mit sehr viel Ehrenamt und wenig Gehalt auskommen muss. Und das wäre das schon für ein Zeichen, dass man sagt, du, ich habe etwas mehr, ich gebe dir etwas von mir ab, über die Gemeindegrenze hinweg und schon ist da eine Brücke. Schon gibt es eine Gemeinschaft, einen Zusammenhang, schon gibt es eine Einheit. Ich sage nicht, dass man das machen muss, nochmal. Ich sage nur, seid bitte aufmerksam, welche Art von Dienst euch Gott gibt. Entweder bist du in dem Mangel und du wartest auf die Gabe, oder du hast die Gabe. Und der Glaube besteht darin, dass du von dem, was du hast, etwas weggibst und Gott glaubst, dass er das, was du weggibst, dir wieder auffüllt. Glaube kann verschieden gelebt werden. Aber wichtig ist, dass wir auf dem Glaubensweg bleiben. Und der Glaube ist besonders dann wichtig, damit möchte ich schließen, wenn wir mit Widerständen zu tun haben, wenn ich Hindernisse habe. Der Teufel wird doch nicht ruhen, wenn du anfängst, Menschen gewinnen zu wollen. Da wirst du angefochten. Da wird irgendwann auch mal deine Person in Frage gestellt. Da werden Beleidigungen ausgesprochen. Am Kreuz, an dem Jesus hing, um die Welt zu erlösen, das war ein Ort voller Spott. Da haben sie gelästert. Da haben sie ihn noch in seinen Schmerzen zusätzliche Schmerzen bereitet. Und der Herr hat das alles abgewiesen, dass er sich davon nicht anstecken ließ durch ein einziges Gebet, wo er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit diesem Gebet hat er den Spott in die Schranken gewiesen. Und der andere Mitgekreuzigte, der auch die letzten Stunden noch am Leben war, der andere, der kam durch, der kam zum Glauben. Einer wurde noch mit ins Himmelreich gerettet, wo man dachte, für den ist es zu spät. Wo wir dem Spott und der Anfeindung geistlich widerstehen, kriegen wir eine Vollmacht für Menschen. kriegen wir eine Vollmacht, bestimmte Dienste im Reich Gottes zu tun. Aber wenn ich mich zuerst um meine Person kümmere und um mich selber besorgt bin, komme ich da nicht hin. Ein Leiter, der durchaus sich was sagen lässt, ist aber auch jemand, der im Gegenwind lernen muss zu stehen. Und wenn Gott nicht alle deine Gebete sofort hört, wenn er dich in schwierige Umstände stellt, dann glaub ihm doch bitte, dass er das deswegen tut, damit du durch das Stehen standfest wirst. Nur wer Lasten trägt, ist später belastbar. Wer nicht lernt, Lasten zu tragen, der erlernt auch keine Belastbarkeit. Und wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die belastbar sind, die unter Spannungen treu bleiben. Also reg dich nicht auf, wenn die Dinge nicht so glatt durchlaufen. Auch das, was nicht glatt geht, auch das, was schief läuft, das benutzt Gott genauso als Gabe an dir, um dir eine Festigkeit im Leben und im Glauben zu schenken. Und wenn ich diese Perspektive habe, dann kann ich auch zu einer unbequemen Situation Ja sagen. Da kann ich sagen, mir gefällt das jetzt hier nicht. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt mit Rückenwind ausgestattet. Aber ich nehme auch den Gegenwind an. Auch das Aushalten des Gegenwindes ist eine geistliche Lektion, die ich erlernen muss. In unserer Gesellschaft wird dir beigebracht, achte nur drauf, dass du zu allen Genüssen kommst, die für dich bereitstehen. Achte drauf, dass du aus dir was machst. Das ist aber nicht die Botschaft des Reiches Gottes. Das Reich Gottes sagt, gib dich ganz hinein. Binde dich an Gottes Wort. Übernimm die Gnade der Generation vor dir. Füg dich ein in die Gemeinschaft, durch die Zeiten hindurch. Und am Ende geh den Weg des Glaubens. Paulus hat das gemacht, er kam in Korinth in große Schwierigkeiten, Apostelgeschichte 18. Der wollte abhauen. Und da hat Gott zu ihm etwas gesagt, das ist ganz ähnlich wie in Josua 1. Der war also mitten im geistlichen Dienst. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das große Volk war noch gar nicht geboren, die waren noch gar nicht wiedergeboren. Die waren noch nicht mal zum Glauben gekommen, aber er sagt, ich habe hier ein großes Volk, prophetisch sage ich dir, du gewinnst hier Menschen, wenn du aushältst, wo es schwierig ist, wenn du stehen bleibst, wo es Gegenwind gibt, wenn du die Verkündigung nicht einschränkst aus der Angst vor Menschen, man könnte schlecht über dich reden. So, wenn du mein Wort ausbreitest, so wie es gegeben ist, und dann wirst du merken, dass Menschen den Weg zum Glauben finden. Also, der Generationswechsel dieses Textes von Josua 1 ist an einen dreifachen Auftrag gebunden. Die öffentliche Austeilung des Landes, Stichwort Landnahmen, die persönliche Bindung an das Wort und die göttliche Aufforderung zum Glauben. Und wenn das die Perspektive ist, dann brauchen wir vor Schwierigkeiten keine Bedenken haben, keine Angst haben, weil auch die Hindernisse mitwirken müssen, dass unser Glaube aufgerichtet und gestärkt wird. Und dann sind wir wirklich geborgen in Gottes Hand und können mutig voranschreiten und können Gottes Reich voranbringen. Amen.